HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Münchner Kulturwissenschaftlerin Irene Götz. Das Gespräch mit ihr führt Jochen Rack. Irene Götz, geboren 1962, ist Professorin am Institut für Volkskunde der Ludwig-Maximilian-Universität München und hat zuletzt das Buch »Kein Ruhestand« veröffentlicht, Untertitel »Wie Frauen mit Altersarmut umgehen«. Frau Götz, in diesem Buch bringen Sie Beispiele von Frauen, die mit einer Rente von 1100 Euro auskommen müssen oder mit weniger. Ein Beispiel ist eine Reinigungskraft, die 550 Euro Rente bezieht und dazu Grundsicherung bekommt. Eine alleinerziehende Mutter hat 148 Euro Rente und Grundsicherung dazu. Es kommt mir erschreckend vor, wenn man sich diese Zahlen vorstellt. Wie kann man denn eigentlich mit so wenig Geld leben? Wie kommt es zu so prekären Rentenbiografien?
Ja, das haben wir uns vor 5 Jahren, als wir mit diesem Forschungsprojekt begonnen haben, auch gefragt. Das Problem ist tatsächlich, dass Frauen deutlich geringere Renten haben als Männer im Durchschnitt. Also diese 1100-Euro-Rente wäre schon für Frauen, da ist man schon unter den oberen Prozent. Also das haben ganz wenige. Die meisten, der Schnitt in Deutschland ist irgendwas zwischen 650 und 700 Euro. Und für Frauen, für Männer sind das 1100 Euro. Und wir haben uns auch gefragt, wie kann man damit überhaupt leben, wenn in München eine Wohnung, eine Einzimmerwohnung eigentlich schon mindestens 700 Euro kostet, wenn man die neu mietet. Dass die Frauen in diese Situation geraten sind, hat viele Gründe. Einmal hat es damit zu tun, dass sie Lücken hatten in der Erwerbsbiografie. Das ist meistens das Problem. Man hat die Kinder selber erzogen. Wenn dann vielleicht noch eine Scheidung dazu kam, war man ganz alleine. Männer haben oft auch den Unterhalt nicht wirklich regelmäßig gezahlt von den Frauen, die wir interviewt hatten. Die Familienorientierung der Frauen fällt ihnen im Alter, kann man sagen, auf die Füße. Sie haben sich immer um die Kinder gekümmert. Sie haben auch ihr eigenes Geld, wenn sie es verdient haben, in die Familienkasse reingezahlt. Einer hat gesagt, heute wäre ich auch schlauer, aber so war es halt. Ich habe all mein Geld in die Familie reingebuttert. Dann kam die Scheidung und sie ist, wie die meisten Frauen, schlechter aus dieser Scheidung herausgekommen. Und wenn man dann vielleicht auch noch spät beruflich durchgestartet hat, nach einer längeren Familienpause, vielleicht erst nach einer Scheidung, dann kann man eben nicht mehr so viel Rentenpunkte erwerben. Das ist ein Grund. Und Sie haben ja auch gefragt, wie die Frauen zurechtkommen. Das ist ein weites Feld. Manche haben einen Minijob. Manche gehen zum Sozialamt, wenn sie denn Berechtigung haben und stocken auf, beziehen Grundsicherung im Alter. Andere haben dafür eigentlich noch zu viel im Geldbeutel gehabt. Sprich, wenn sie über 1100 Euro in München haben, dann haben sie kaum einen Anspruch auf Grundsicherung. Aber mit 1100 Euro kommen sie trotzdem nicht weit.
Jetzt haben Sie sich ja in diesem Buch, da sind viele Fallstudien auch dokumentiert, bewusst auf das Schicksal von altersarmen Frauen konzentriert. Deshalb muss ich fragen, ist das nur eine Problematik, die Frauen betrifft? Denn Männer erreichen ja mittlerweile auch das Rentenalter und sterben etwas später als früher. Deshalb muss man fragen, sind denn Männer von Altersarmut nicht betroffen?
Doch, Männer sind auch betroffen. Es ist sogar so, dass die in den Städten, wo eben alles besonders teuer ist, eigentlich gleich oft betroffen sind wie Frauen. Wir haben in einer Großstadt wie München etwa knapp 6% Grundsicherungsempfänger und Grundsicherungsempfängerinnen. Das ist etwa gleich viel. Das ist sicherlich so, dass auch Männer betroffen sind. Aber wenn man die Durchschnittsrenten anschaut generell, dann sind die Frauen einfach wesentlich schlechter gestellt. Die haben eben nur diese durchschnittlich 600 bis 700 Euro Rente. Und in der Regel ist es auch so, dass die Frauen länger leben, die Männer noch versorgen und am Ende, weil sie älter werden, wir wissen wissenschaftlich noch nicht genau, warum sie so viel älter werden, eigentlich niemanden mehr haben. Außerdem ist es so, dass die Frauen meistens noch viel, viel mehr Sorgeaufgaben für Enkel, für die Familie haben, dass sie vielleicht auch sogar noch die hochaltrigen Eltern pflegen, wenn sie selber schon in ihren 60ern sind. Das heißt, sie haben viele Nachteile, die eigentlich Männer im Alter nicht haben. Und wir wollen nicht Männer und Frauen gegeneinander ausspielen, sondern wir haben jetzt in der Studie vor allem Frauen befragt, weil wir über diese so niedrigen Altersrenten gefallen sind in unserer Beobachtung. Wir konnten es kaum glauben, dass die so wenig Rente haben und konnten uns überhaupt nicht vorstellen, wie man mit etwa 60% der Rente von den Männern im Durchschnitt überhaupt leben kann.
Aber bekommen denn die Frauen nicht, wenn sie also dann Witwen sind, falls sie verheiratet sind und früher sterben, bekommen die dann nicht eben auch die Teile der Rente vom Mann?
Ja, das sind zwei Sachen. Man kriegt, wenn der Mann stirbt oder wenn auch die Frau stirbt, bekommt man theoretisch eine Witwenrente. Da wird das eigene Einkommen drauf angerechnet. Wenn man wenig Einkommen hat, dann bekommt man auch durchaus eine etwas höhere Witwenrente. Nur bei den Frauen, die wir befragt haben, kam eigentlich das nur in einem Fall zu so einer Zusatzrente. Die Gründe sind vielfach, dass man das nicht bekommt. Etwa man hat gar nicht so lange mit einem Mann zusammengelebt, sondern ist früher geschieden. Dann werden einfach nur Rentenpunkte geteilt. Das ist so gesetzlich festgelegt. In der Regel ist es so, dass der Besserverdienende
Und der Versorgungsausgleich.
Genau, ja? Es gibt sozusagen Versorgungsausgleich, aber im besten Fall sind dann beide arm. Das ist für beide natürlich ein großer Nachteil, wenn man Rentenpunkte an den jeweils anderen abgibt, wenn die geteilt werden, sind im Alter. Also Scheidung ist eigentlich für Frauen besonders, aber auch für Männer ein Risikofaktor auf Altersarmut. Bei den Frauen kommt eben der Generation, die wir befragt haben, noch dazu, dass die schlecht verhandelt haben. Die wurden, ich muss es einfach so auf den Punkt bringen, ganz häufig von den Männern auch über den Tisch gezogen bei den Scheidungsvereinbarungen. Die haben häufig nachgegeben. Die haben gesagt, naja, um des lieben Friedens willen, weil ich möchte nicht, dass meine Kinder vielleicht den Kontakt zum Vater nicht mehr bekommen. Dann verzichte ich vielleicht lieber auf das Raushandeln von noch mehr. Also die Frauen sind, die wir befragt haben, das ist nicht repräsentativ, aber es war durch die Bank bei unseren Interviewten so, dass sie ganz schlecht aus Scheidungen rausgekommen sind.
Das sind ja jetzt Frauen, die ungefähr zwischen 1940 und 1950 geboren sind oder noch in den frühen 50er Jahren. Die haben sie sich da ausgesucht für diese Studie. Ist es also ein typisches Generationsschicksal von Frauen? Trifft es für Frauen jetzt einer späteren Generation nicht mehr zu, die, was weiß ich, in 10 oder 15 Jahren in Rente gehen?
Das ist eine gute Frage, die kann man ganz schwer beantworten. Es ist so, dass die jetzige Generation Rentnerinnen, die bringen bestimmte Voraussetzungen mit. Einmal sind es die Nachkriegskinder oder auch noch im Krieg Geborene, die von Anfang an gelernt haben, mit wenig zurechtzukommen, die häufig schon früh in die Hausarbeit eingebunden waren, kleine Geschwister beaufsichtigen mussten, häufig auch keine höhere Schulbildung bekamen, weil Mädchen heiraten ja eh. Das heißt, es ist eine spezielle Generation, die auch durch diese Härten der Nachkriegszeit geprägt sind. Das hat, ich will es nicht zynisch nennen, aber man kann sagen, das hat einen gewissen Vorteil im Umgang mit diesem Mangel heute. Sie sind sehr bescheiden und können sich sehr zurücknehmen und aus wenigem viel machen. Sie wirtschaften nachhaltig, das heißt, sie heben ihre Dinge auf.
Weil sie schon an die Armut gewissermaßen von Kindesbeinen gewöhnt waren, sagen sie.
Genau, einer hat gesagt, ich bin ein Kriegskind, ich kann nichts wegwerfen, ich habe für alles noch eine Verwertung. Sie haben auch hauswirtschaftliche Techniken gelernt, sie stricken, sie nähen, sie flicken, sie bringen diese Dinge in den Tauschmarkt ein, also ich stricke Pullover und kann dafür in einem Tauschring eine Dienstleistung mir eintauschen. Das sind Fertigkeiten, die genau diese Generation mitbringt. Auch diese uns oft sehr anrührend scheinende Haltung von Bescheidenheit und nicht protestieren, sondern einfach machen. Also im Alltag rennen und laufen und zurechtkommen. Die nächste Generation, vermute ich, die jetzt in Rente kommt, die Babyboomer, die sind nicht mehr so duldsam, die haben auch dieses Bescheidene vielleicht nicht mehr, die sind in die Wohlstandsgesellschaft hineingeboren und haben andere Ansprüche auch an Rente. Die Frauen waren häufiger länger schon berufstätig, sind mit anderen Ambitionen und besseren Ausbildungen in die Berufe gegangen. Das ist das eine, die haben also auch andere Ansprüche vermutlich im Alter. Auf der anderen Seite sind genau die Frauen, die jetzt in Rente kommen in den nächsten Jahren, sind eben häufig auch nicht vollzeiterwerbstätig gewesen, weil sich die Familienmodelle gar nicht so sehr geändert haben. Also eine Zahl, die mich immer noch erschreckt, 50% aller Frauen, die heute im Jahr 2017 erwerbstätig waren, und zwar versicherungspflichtig, waren in Teilzeit erwerbstätig, also 50% in Teilzeit. Und da sind noch gar nicht reingerechnet die Minijobberinnen, die jetzt nicht versicherungspflichtig beschäftigt sind. Das heißt, diese Familienmodelle, dass man als Frau länger zu Hause bleibt und Teilzeit wieder einsteigt, sind immer noch da. Und deswegen sind die Renten bei neueren Rentnerinnen, die jetzt also neu in Rente gehen, zwar ein bisschen höher als bei den Frauen, die schon länger in Rente sind, aber es macht nicht viel aus. Also in München ist die durchschnittliche Rente für Frauen, die jetzt in Rente gehen, immer noch nur etwas über 800 Euro.
Jetzt kommt ja noch eine Sache hinzu, nämlich dass für künftige Rentner, sowohl Frauen als auch Männer, ja die Rentenformel sich verändert hat. Das heißt, wir sind ja eigentlich in einer Situation, wo die Renten immer geringer werden in Bezug auf die Realeinkommen, die vorher da waren. Das heißt, da müsste ja eigentlich die zukünftige Generation auch dadurch belastet sein, weil sie eben, was weiß ich, ein Abschmelzen der Rente auf 50% oder so in dem Bereich verkraften müssen.
Absolut. Vor 15 Jahren hat man festgestellt, dass die Rente, wie sie als Altersrente vom Staat aufgelegt ist, nicht mehr reichen wird vermutlich für alle, weil ja viele Menschen immer älter werden. Und dann hat man das Rentenniveau abgesenkt, so peu à peu, sukzessive nach und nach. Das heißt, wir sind jetzt bei 48% des Nettos und wir waren in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, glaube ich mal, fast bei 70%. Und nach und nach wurde das abgesenkt und deswegen haben eben Leute, die heute in Ruhestand kommen, deutlich weniger. Und das merkt man wirklich, das führt zu dieser stärkeren Altersarmut.
Ja.
Und man hat natürlich versucht, das zu kompensieren und politisch angedacht waren ja favorisiert die privaten Sparmodelle, Altersvorsorge oder auch Riester-Rente, teilstaatlich, aber auch Betriebsrenten. Das hat nur nicht ganz funktioniert, das wissen wir heute. Riestern kann eben auch nur, wer einigermaßen Einkommen hat. Und diejenigen, die ihr Leben lang wenig zur Verfügung haben und vielleicht sogar schon Sozialhilfeempfänger sind, Langzeitarbeitslose oder auch aus dem Niedriglohnsektor Frauen und Männer, die können nichts mehr nebenher zurücklegen und nicht riestern. Das heißt, die Absenkung der Altersrenten, der staatlichen Rente, führt dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich im Alter weiter auseinandergeht. Man könnte es auf die Formel bringen, wer kann privat vorsorgen, wer kann riestern, wer kann ordentlich auch vorsorgen mit viel Geld und wer kann das nicht.
Jetzt wird ja in diesem Jahr angesichts des 30-jährigen Jubiläums der Wiedervereinigung oder des Mauerfalls viel darüber diskutiert, wie denn die Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West ist. Deshalb muss ich Sie auch fragen, was denn in Bezug auf Ostdeutschland und Westdeutschland festzustellen ist. Ist denn die Altersarmut im Osten auch größer als die Altersarmut im Westen?
Schwer zu vergleichen, weil Altersarmut hat ja viele Komponenten. Altersarmut hat einmal die materielle Komponente, also was habe ich im Geldbeutel, was kann ich mir aber auch kaufen angesichts der Kaufkraft meiner Umgebung. Es hat soziale Komponenten, bin ich auf mich selbst gestellt, bin ich einsam, habe ich ein intaktes Umfeld, ist eine Infrastruktur da und kann ich kulturell teilhaben. Das sind eigentlich die drei Aspekte von Armut. Und deswegen kann man schon sehen, in Ostdeutschland ist die Situation eine andere. Ökonomisch gesehen, wenn man rein die Zahlen nimmt, sind eigentlich gerade von den Frauen die Renten noch vergleichsweise hoch, also etwas höher sogar als im Westen im Durchschnitt, weil noch jetzt Rentnerinnen Rente beziehen, die in der DDR Vollzeit gearbeitet haben. Also die Erwerbsbiografien in Ostdeutschland waren auch für Frauen bis zur Wende andere. Zum anderen kommt aber hinzu, wir kennen das im Westen vielleicht kaum, kleine Städte in Ostdeutschland, dörfliche Strukturen mit viel, viel Flucht der jungen Bevölkerung, sage ich mal. Also die gehen in den Westen arbeiten, sind weggezogen. Und es gibt kleine Städte und Dörfer, die wirklich nur noch von Alten bewohnt sind. Die haben da zwar billigen Wohnraum noch oft. Sie können Geld einsparen, weil auch die Lebenshaltungskosten drumherum nicht so hoch sind. Aber wie sieht es mit der sozialen Teilhabe aus? Die Jungen sind weggezogen. Unterstützungen sind nicht mehr da. Die Infrastruktur, Fachärzte, wo sind die? Der Dorfbus ist eingestellt, der Supermarkt ist weit draußen. Insofern diese Aspekte von Armut, nämlich nicht mehr teilhaben können, sind, selbst wenn die Renten ein bisschen höher sind in Ostdeutschland, in vielen Kleinstädten dort schlechter. Deswegen, man muss eigentlich Städte miteinander vergleichen und auch die Lebenshaltungskosten. Und Stadt-Land sind einfach auch nochmal ganz andere Aspekte. Die Städte in Ostdeutschland, da wird die Situation ähnlich sein wie in den Städten im Westen. Aber wir haben eben gerade in Ostdeutschland viele Kleinstädte, viele Regionen, viele Dörfer, wo einfach die Jugend fehlt.
Ich will mit Ihnen dann im Laufe des Gesprächs gern noch darüber sprechen, was die Politik womöglich tun kann oder was Sie für Forderungen haben. Wir wollen aber erst eine Musik hören, die Sie mitgebracht haben von der Band Silly, den Song »So eine kleine Frau«. Ich glaube, Sie haben ihn bewusst ausgewählt, weil er zu unserem Thema passt.
Ja, Silly ist eine Band, die sehr bekannt war in Ostdeutschland und eine sehr bekannte Sängerin hat, die sehr früh gestorben ist. Auch eine starke Frau, Tamara Danz, die bis heute kultmäßig auch verehrt wird in bestimmten Zirkeln. Und ich finde, das ist eine wunderbare Sängerin, die eigentlich sehr melancholisch in diesem Lied auf den Punkt bringt, wie Frauen manchmal kämpfen. Und dass einfach Frauen häufig dabei auch auf sich selbst gestellt sind und ihr Äußerstes geben, auch um ihre Würde zu behalten und es gerade in teuren Städten ganz besonders schwer ist.
Dann hören wir jetzt von Silly den Song »So eine kleine Frau«. Er ist erschienen im Jahr 1997 auf dem Album »Die DEFA Film Hits«.
Schlafen schon wieder so eine Lust. So eine kleine Frau, 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 so eine kleine Frau.
Das war von Silly der Song »So eine kleine Frau« aus dem Album »Die DEFA Filmhits«. Mitgebracht hat die Musik die Münchner Kulturwissenschaftlerin Irene Götz, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Frau Götz, Sie sind 1962 in Freiburg geboren. Das war also die berühmte Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Und ich würde ganz gerne von Ihnen erfahren, wie Sie denn diese Problematik der Armut, über die wir jetzt schon gesprochen haben, eigentlich biografisch aufgenommen haben. Denn in diesen Zeiten, glaube ich, hat man über Armut noch nicht so stark gesprochen, jedenfalls nicht über Altersarmut, denn es war die Zeit, als man sich sozusagen aus der Armut nach dem Krieg herausgearbeitet hat. Und die Renten zu jener Zeit schienen ja noch zu steigen. Also das war eine Wohlstandserwartung, die bei vielen Leuten da war. Wie haben Sie, wenn Sie so mal in die Jugend zurückblicken, eigentlich persönlich diese Thematik erfahren?
Ja, in den 60er und 70er Jahren im Südwesten in Deutschland, das war wirklich im Freiburger Umland, auch im Schwarzwald, das war die Zeit des Wirtschaftswunders absolut. Wir hatten auch, was Bildung anbelangt, die Gymnasien sind auf dem Land ausgebaut worden. Wir hatten nicht mehr diese Situation, die jetzt meine Interviewpartnerinnen noch hatten. Es gab keine Gymnasien für Mädchen und auch für Jungen oft nicht. Es ist nur ein Bruchteil auf die höheren Schulen gegangen. Das ist alles nicht der Fall gewesen. Ich bin eigentlich in meinem eigenen Umfeld das erste Mal mit Armut richtig konfrontiert worden, als wir einen Lehrer hatten in der Mittelstufe, der gesagt hat, euch verwöhnte Westdeutsche im Süden, im Speckgürtel aufgewachsen, euch bringe ich mal auf eine Exkursion von der Schule ins Ruhrgebiet. Und da haben wir einfach gesehen, Das Ruhrgebiet war damals noch nicht so wie heute, sondern es war noch ziemlich wirklich Kohlerauch und sehr viel ärmer, was man auch im Stadtbildern ansah, einfacher, die Städte. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es so große Unterschiede gibt. Und mir ist es aber auch in meinem eigenen familiären Umfeld aufgefallen. Meine eigene Familie, die Großeltern, die hatten noch Landwirtschaft, so als Zuerwerbslandwirtschaft. Die haben sehr nachhaltig gewirtschaftet. Die haben wirklich selber noch ihr Gemüse angebaut. Die haben ihren Apfel moscht, ihren Apfelwein selber gemacht und ihr haben nichts verkommen lassen. Und ich habe auch bei meinen Eltern noch erlebt, dass die niemals Brot weggeworfen hätten, sondern das aufgespart. Und das ist was, was dann eigentlich in meiner eigenen Erwachsenenzeit mich selber schon auch geprägt hat. Aber klar, wir sind anders aufgewachsen. Und wie gesagt, so ein Schlüsselerlebnis für mich, für diese Studie war 2014, als ich das erste Mal mich mit Zahlen, wie viel Frauen Rente bekommen im Durchschnitt, beschäftigt habe. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Lebensläufen zu beschäftigen und diese weiblichen Biografien mir anzuschauen. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich selbst, wenn Sie biografisch fragen, im Verhältnis zu meiner eigenen Großmutter noch einen solchen sozialen Sprung gemacht habe. Meine Großmutter hatte überhaupt keine Ausbildung. Sie ist auf dem Land als Arbeiterfrau aufgewachsen, hatte dann diese Zuerwerbslandwirtschaft, hat ihre 5 Kinder mehr oder weniger mit täglicher Arbeit durchgebracht. Und ich bin Akademikerin. Meine Eltern hatten so eine Zwischenposition. Die haben uns das ermöglicht. Und ich habe bei vielen Frauen, die wir interviewt haben, das hat mich sehr betroffen gemacht, diese fehlenden Bildungsmöglichkeiten und diese vorgezeichneten Lebensläufe, also dieses Alternativlose. Eine hat uns gesagt, naja, ich habe zwar noch Abitur, aber mein Vater hat mich hinterher zu einem befreundeten Architekten ins Büro geschickt. Also geschickt, ein Zitat. Sie hatte keine Wahl, sie hatte gar keine Idee, dass sie vielleicht ein Studium hätte machen können, auch wenn sie heimlich davon geträumt hat. Und so ähnlich kenne ich das auch von meiner eigenen Mutter, die eine sehr gute Schülerin war, ihr Abitur noch gemacht hat und dann auch noch eine gute Ausbildung. Aber ein Studium wäre kaum möglich gewesen und danach war sie Hausfrau. Und diese vielen Biografien, die führen häufig dazu, wenn Scheidungen dazu kamen, was jetzt im Fall in meiner Familie nicht war, aber dann kann man mit diesen Biografien und dieser fehlenden Ausbildung und hat man wesentlich größere Probleme, dann nochmal eine eigene Rente und ein selbstständiges Leben zu erwirtschaften. Und das war eigentlich auch eine Motivation für mich, dieses Buch zu machen, darauf hinzuweisen, dass Frauen, die heute altersarm sind oder gefährdet sind von Altersarmut, gerade auch im Bürgertum, die wirklich, wo man das nicht erwartet hätte, dass das ganz stark mit diesen Rollenbildern zu tun hat. Und die haben sich die Frauen nicht selbst ausgesucht.
War es denn früher so, dass Leute, die arm waren, eigentlich gesellschaftlich besser akzeptiert waren als heute, weil ja die Erfahrung der Armut nach dem Krieg allgemeiner war und dieser ungeheure Wohlstandszuwachs, den wir erlebt haben, eben noch gar nicht so selbstverständlich war, sodass vielleicht aus gesellschaftlicher Sicht her auch dieses Trauma oder dieses Tabu, von dem Sie in dem Buch immer wieder sprechen, weniger ausgeprägt war. Also die Frage, wie relativ sozusagen empfinden sich die Menschen innerhalb einer bestimmten Zeit als arm im Vergleich zu den anderen, wo wir ja heute in der Gesellschaft leben, wo eigentlich auch das Angeben mit Reichtum doch gesellschaftlich offensichtlich sehr akzeptiert zu sein scheint.
Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich will jetzt Armut damit auf gar keinen Fall kleinreden, aber es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt an die Gesellschaft, dieses ländliche Mittelbaden, also die mittelbadische Landschaft da in der Rheinebene und im Schwarzwald, wenn ich daran denke, an meine Kindheit, da waren die Leute auf den Dörfern aus der heutigen Sicht mit Sicherheit, wenn man das vergleichen würde, arm. Aus der damaligen Sicht haben die sich nicht als arm empfunden. Die hatten ihre Gärten, die haben alles selber angebaut. Es ist eine fruchtbare Landschaft. Man hat wenig verdient. Man hat als Arbeiter, als Schlosser vielleicht irgendwo ein Einkommen gehabt, war bei der Bahn beschäftigt. Das spielte alles keine Rolle. Man kam irgendwie zurecht. Aus heutiger Sicht würde man sagen, naja, die sind einkommensarm. Die waren aber nicht arm, weil es war eine ziemlich homogene Gesellschaft diesbezüglich im ländlichen Raum. Und man kam zurecht und man hatte vor allem eines, man hatte meistens noch einen Hausbesitz und Land. Gleichwohl, was den Lebensstandard anbelangt und die Urlaubsaspirationen. Meine Großmutter war vielleicht einmal in ihrem Leben auf einer Reise, das war im Schwarzwald in Chur. Ansonsten war die nie verreist. Und da würde man heute sagen, um Gottes Willen, das ist ja arm. Sie hätte sich auch nicht viel mehr leisten können. Sie hat es nicht so empfunden, weil drumherum war es ähnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das wäre jetzt falsch verstanden, wenn man daraus ableiten würde. Heute sind wir alle verwöhnt vom Wohlstand und können eigentlich nicht von Armut sprechen, sondern es ist ein Luxusproblem. Das stimmt nicht, weil heute ist es so, dass sie nicht mehr selber produzieren können. Sie können etwa in der Stadt, das war ja auch in meiner Kindheit schon so, in der Stadt hatten sie keine Anbauflächen. Sie konnten sich nicht selber mit quasi nachhaltigen landwirtschaftlichen Produkten versorgen. Sie müssen die Dinge zukaufen. Also da sieht man die Stadt-Land-Unterschiede einfach schon. Und die Standards sind natürlich auch gewachsen, welche Konsumartikel man braucht, ganz klar. Altersarmut oder Überarmut überhaupt hat immer mit der Umwelt zu tun. Und das haben wir auch in unserem Buch gezeigt. Frauen aus dem Bürgertum, die vielleicht durch eine Scheidung sozial abgestiegen sind, die hatten viel mehr Probleme, ihre Situation, Auszug aus dem Einfamilienhäuschen in eine kleine abgewohnte Wohnung zu akzeptieren, wie eine Grundsicherungsempfängerin, die schon immer in dieser Situation war. Denn die Frauen haben sich verglichen, die haben gesagt, ja, meine Freundin, die war auch, ist auch gut verheiratet, ich bin geschieden. Sie ist noch verheiratet mit dem Diplom-Ingenieur, die können sich Reisen leisten, die können ihr E-Bike kaufen, die können ins Theater gehen, ich kann das alles nicht. Wir haben dagegen Grundsicherungsempfängerinnen, die schon seit Jahrzehnten von der Sozialhilfe lebten als alleinerziehende Mütter und die im Alter gar keine Wünsche diesbezüglich mehr hatten und sich auch gar nicht so sehr als arm wahrnahmen.
Jetzt, bevor wir die nächste Musik hören, will ich eine Frage noch dringend an Sie richten, nämlich die Frage, wie denn Sie zu dieser Thematik gekommen sind. Denn als jemand, der 1962 geboren ist, sind Sie eigentlich die Generation, die sich primär mit, ich sag mal, ökologischen Themen beschäftigt hat oder der Friedensbewegung, die die 80er Jahre sehr stark auch dominiert hat. Zu der Zeit war eigentlich die Frage oder das Thema Armut relativ wenig präsent. Wir hatten zwar die Sozialdemokratie zugegebenermaßen, die sich um diese Themen gekümmert hat, aber eigentlich sind Sie von Ihrer Generationszugehörigkeit jemand, der sich mit anderen Themen hätte beschäftigen müssen als Kulturwissenschaftlerin. Deshalb, wie kamen Sie dazu?
Ja, vielleicht genau deshalb. Also mein Fach, die Kulturwissenschaft, die europäische Ethnologie, die ist ganz stark mit grünen Themen auch befasst. Also ich habe in das Fach gewechselt im Studium. Ich habe Germanistik und Anglistik studiert und suchte eigentlich was anderes, weil mich das gar nicht so interessiert hat. Und dann hat mein damaliger, späterer Doktorvater 86 seine Vorlesung kurzfristig umgestellt, weil Tschernobyl passiert war und hat über, wie Tschernobyl unseren Alltag verändert, eine Vorlesung gehalten. Das hat mich derartig beeindruckt, dass ich gleich das Fach gewechselt habe. Aber ich selber habe auch über Migration und ähnliche Themen auch gearbeitet. Aber mich haben eigentlich zunehmend und immer wieder die sozialen Ungleichheiten interessiert. Vielleicht auch, weil sie manchmal, das kann man auch politisch sehen, die Parteien, die soziale Ungleichheit adressieren heutzutage, die haben gar nicht unbedingt den Wählerzulauf, was mich immer wieder wundert, ohne dass ich die Themen Ökologie und Soziales gegeneinander ausspielen will. Aber ich will eigentlich das machen, was jetzt nicht so mainstreamig ist. Das hat auch damit zu tun, als ich in meiner Verwunderung vor 5, 6, 7 Jahren das Fehlen von Studien und vor allem von einem politischen Bewusstsein für Altersarmut wahrnahm, dachte ich ja, wenn es da nichts gibt, dann müssen wir was dazu machen. Also ich bin jetzt vielleicht mehr auch natürlich mit der ganzen Anti-Atomkraft-Politik sozialisiert. Ich bin die Generation, die als Schülerin schon im Dreiländereck Frankreich, Schweiz, Deutschland diese Anti-Wiel-, Anti-AKW-Bewegungen auch mitbekam und demonstriert hat. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man alles, was man mal politisch in seiner Jugend gemacht hat, dass man das immer zur Forschung machen muss. Also es läuft ja weiter und man hat trotzdem ein Bewusstsein dafür. Aber mich interessiert, ich habe auch lange, bevor ich über Altersarmut gearbeitet habe, mich mit sogenannter prekärer Arbeit beschäftigt. Also wie Arbeit etwa infolge der Hartz-IV-Reformen prekär wird, kurzfristig, nur noch Projekte, die man machen kann und auch welche Stereotype und Zuschreibungen passieren. Die Idee des Sozialschmarotzers. Ja, diejenigen, die keine Arbeit finden, sind die Sozialschmarotzer. Das ist ein Bild, das ist ein kulturelles Muster. Sowas hat mich vorher interessiert.
Frau Götz, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist von Annie Lennox, der Song Walking on Broken Glass. Was verbinden Sie mit dem Stück?
Ja, ich finde Annie Lennox einfach eine unglaublich tolle Sängerin. Das ist auch ein Stück weit meine Jugend, diese Musik. Und ich finde das Stück, ich habe bewusst auch Stücke gesucht, die so ein bisschen die Thematik der starken Frauen, die kämpfen, adressieren. Und in dem Stück geht es ja auch um eine Frau, die verlassen wird von einem Mann und die kämpft, die ihre Wut kaum im Zaum halten kann. Das ist ein Stück voller Power und Wut und Verletztheit. Und dieses Gefühl ist uns sehr häufig auch bei den starken Frauen, die wir interviewt haben, begegnet, die auch zum Teil mit Männern zu kämpfen hatten, bis sie sich dann scheiden ließen, die ihnen ein Stück weit, wie sie uns berichtet haben, ihre Würde auch versucht haben zu nehmen und die dann ganz alleine wieder auf die Beine kommen mussten. Und davon handelt dieses Stück.
Dann hören wir jetzt von Annie Lennox den Song Walking on Broken Glass aus dem Album Diva, eine Aufnahme aus dem Jahr 1992. Das war von Annie Lennox der Song Walking on Broken Glass aus dem Album Diva. Mitgebracht hat die Musik die Münchner Armutsforscherin Irene Götz, die heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Frau Götz, wir haben jetzt schon versucht, dieses Panorama der Armut abzustecken und wie das in der Gesellschaft denn eigentlich aussieht. Deshalb müssen wir am Ende unseres Gesprächs natürlich die große Frage stellen, was kann die Gesellschaft, was kann die Politik tun, damit wir aus dieser Armutsfalle, von der Sie sagen, da sind vor allem ältere Frauen davon betroffen, herauskommen.
Ja.
Was sind Ihre Ideen?
Also da muss man auf vielen Ebenen ansetzen. Einmal vielleicht der Jetzt-Zustand, den müssen wir uns ansehen, aber auch die Zukunft. Der Jetzt-Zustand, wo jetzt, sage ich mal, das Kind in Brunnen gefallen ist und wir wachsende Altersarmut nicht nur bei Frauen, auch bei Männern haben, muss ganz schnell was passieren. Und sozusagen als eine Art Reparaturmaßnahme ad hoc ist ja im Gespräch leider schon viel zu lange die Grundrente. Und ich hoffe, wie es eine Interviewte gesagt hat, dass sie dies noch erlebt, bevor sie stirbt und noch von dieser Grundrente vielleicht profitieren kann. Deswegen mein Appell an die noch existierende, ja Gott sei Dank, große Koalition, dass sie sich auch anstrengt, diese Grundrente jetzt endlich durchzusetzen und sich nicht in diesen unsäglichen Debatten über Bedürftigkeitsprüfung zu lange verliert.
Was ist Ihre Position dazu?
Keine Bedürftigkeitsprüfung, und zwar ganz einfach deshalb, das kann ich auch empirisch mit meinen Interviews belegen aus unserem Buch, kein Ruhestand. Die Frauen haben jetzt schon ein Riesenproblem mit den Ämtern, mit dem Sozialamt, zu dem sie gehen müssen, um Grundsicherung zu beantragen, wo sie genau durchleuchtet werden, überprüft werden. Ein Lottogewinn von 20 Euro wird angerechnet. Wenn die eigene Schwester Geld schickt, damit die Frau sie besuchen kann, muss sie das beim Sozialamt eigentlich nachweisen. Kurzum, diese Klein-Klein-Prüfung ist im Moment problematisch. wenn jetzt eine Grundrente kommt, es ist eine Rente und kein Almosen, sondern eine Rente, ein Ausgleich für Lebensleistung und für Niedriglohnbeschäftigungen, für die die Frauen ja nichts können. Die haben ja nicht deswegen weniger geleistet, nur weil sie vielleicht Verkäuferin oder Friseurin oder Krankenpflegerin waren und diese Jobs schlecht bezahlt sind. Das ist ja nicht ihr Fehler. Kurzum, das soll ausgeglichen werden. Das ist eine Rente. Und warum man bei einer Rente die Bedürftigkeit nachweisen soll, weiß ich nicht. Auch bei der Mütterrente, als die eingeführt wurde, wurde nicht gefragt, ob das jetzt die Frauen bedürftig sind oder nicht, sondern das wurde großzügig, zu Recht auch, allen gewährt. Also ich bin aus bürokratischen Gründen und auch um den Frauen die Würde nicht zu nehmen, auch den Männern, und weil es eine Rente ist und kein Almosen, da vollkommen gegen die Bedürftigkeitsprüfung.
Jetzt ist ja die große Frage, wie können wir das Absinken des Rentenniveaus weiter verhindern. Es ist ja der sogenannte demografische Faktor dort eingeführt worden. Die Tatsache, dass die Leute immer älter werden, die ja eigentlich erfreulich ist, hat dazu geführt, dass also die Renten jetzt absinken. Gibt es denn da aus Ihrer Sicht irgendeine Möglichkeit, dieses Absinken umzukehren? Wie können die Renten wieder steigen?
Ja, indem man einfach die Rentenformel verändert. Das ist eine politische Entscheidung und die muss natürlich finanzierbar sein. Das ist das Hauptproblem. Und da gibt es noch keine wirklich guten Modelle. Es wird ja schon sehr viel an Steuer zugeschossen in die Rentenkasse. Das wird wahrscheinlich zunehmen. Man könnte aber auch, das ist ja immer wieder im Gespräch, die Rentenformel dann verändern, sprich also die Rente wieder anheben, was ja auch politisch im Moment diskutiert wird, wenn man mehr Einzahler in die Rente hat. Selbstständige, das wird eh kommen, das hat die Große Koalition beschlossen, dass Selbstständige, die bislang nicht einzahlen mussten, einzahlen. Irgendwann wird man auch dahin kommen, dass die Beamten vielleicht und andere, die jetzt Ärzte, die in eigene Versicherungssysteme einzahlen, dass die vielleicht auch mal in eine Art Bürgerrente einzahlen, dann ist die auch wohlhabender, diese Rente, und kann anders wirtschaften. Ich glaube aber auch, dass wir den Generationenvertrag, den wir haben, aufrechterhalten sollen. Die Rente ist etwas, was die Jungen für die Älteren leisten und was sie selber einmal dann auch bekommen werden, wenn sie in der Situation sind. Also dieser Generationenvertrag. Mir persönlich, wenn ich das so offen sagen darf, ist nicht klar, warum wir in Deutschland immer so Angst haben vor Beitragserhöhungen. In Österreich, das wird ja immer als Modell genommen, haben wir viel höhere Arbeitgeberbeiträge für die Rentenkasse und auch die Arbeitnehmer haben einen höheren Abzug an Rentenversicherung. Da klagt keiner, das ist halt so eingeführt. Und bei uns das neu einzuführen, also die Beiträge da zu erhöhen, das ist halt unpopulär. Und weil es halt im Moment auf Kosten der Jüngeren gehen würde, die jetzt gerade eben erwerbstätig sind und die Beiträge abführen müssen.
Aber liegt es vielleicht auch daran, dass eben die Beitragserhöhungen abgelehnt werden, weil die Löhne ohnehin schon zu gering sind? Also müssten wir nicht eigentlich, wenn wir über Altersarmut sprechen, auch über die Löhne sprechen? Denn die Löhne sind ja mitverantwortlich für das Niveau der Renten. Also, und da ist die Politik ja nur zum Teil überhaupt in der Lage einzugreifen, also etwa durch den Mindestlohn, den wir ja inzwischen haben. Aber ansonsten ist es ja eine Frage der sogenannten Tarifpartner. Also sind da die Deutschen einfach auch viel zu brav, weil sie zu wenig Löhne fordern?
Die Deutschen sind zu brav, weil sie zu wenig in den Gewerkschaften und auf der Straße für höhere Löhne und Gehälter kämpfen, weil viele gar nicht mehr in Gewerkschaften gehen. Gerade die Jüngeren in sogenannten Start-ups und neuen Betrieben empfinden diese arbeitspolitischen Instrumente wie Instrumente aus dem letzten Jahrhundert. Das müsste sich eigentlich ändern. Wir brauchen wieder Flächentarifverträge und wir brauchen eine andere, auch eine gestaltende Politik. Warum kann die Politik nicht in die Wirtschaft stärker gestaltend eingreifen? Das sind ja auch Richtungsentscheidungen. Es ist nämlich wirklich so, Sie haben absolut recht, die Rente allein ist nur eine Stellschraube, die gegen Altersarmut hilft. Aber die Rente kann nicht alles richten. Wir brauchen eine andere Arbeitsmarktpolitik. Wir brauchen höhere Löhne. Aber wir brauchen vor allem auch sichere Arbeitsplätze, wenn die auch langfristiger sind. Wir haben ja diese Generation Praktikum. Wir haben viele Projekte, die immer nur kurzfristig sind in vielen Branchen. Gerade in diesem ganzen Feld IT und Wissensarbeit haben wir häufig nur Projekte, die von anderen Projekten abgelöst werden. Also keine wirklich kontinuierlichen Beschäftigungsverhältnisse. Vielleicht auch mit Lücken dazwischen. Das bringt alles keine Rentenpunkte. Und klar, der Arbeitsmarkt ist eine zweite Stellschraube. Wir haben den Niedriglohnsektor ausgebaut die letzten 15 Jahre mit der Zunahme von Minijobs, die überhaupt keine Rentenpunkte bringen, meistens jedenfalls, wenn man nicht freiwillig einzahlt. Das alles sollte zurückgenommen werden. Und wir müssen natürlich die dritte Stellschraube, wie man Altersarmut verhindern kann, gerade in den Städten, ist der Wohnungsmarkt. Und da muss man halt auch politisch gestalten. Das fängt an mit Sozialwohnungen, die wieder gebaut werden müssen. Oder zumindest, bitteschön, diejenigen, die noch im sozialen Wohnungsbau drin sind, die nicht alle privatisieren. Da gibt es ja noch genügend, die auch noch auf der Privatisierungsliste stehen. Das sind Möglichkeiten. Also eine Stadtplanung, die auch alte und vielleicht auch Familien mit wenig Einkommen, denen einen Platz sichert, dass wir nicht diesen Verdrängungswettbewerb haben.
Sie haben vorher gesagt, Sie interessieren sich für soziale Ungleichheit oder haben sich stärker dafür interessiert. Ist es denn eigentlich nicht ein Skandal, dass wir über Armut in einem reichen Land reden? Das war ein Titel von einem Kollegen, Christoph Budderwecke, der sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Wenn wir gleichzeitig feststellen, dass die Vermögenszuwächse in einer kleinen Schicht ungeheuer groß sind und die soziale Polarisierung in unserer Gesellschaft sehr stark zugenommen hat, dass es immer mehr Arme gibt, aber auch immer weniger, die immer mehr vom gesellschaftlichen Reichtum abschöpfen. Also müsste man da nicht auch durch eine Steuerpolitik zum Beispiel, indem man diese großen Vermögen und diese großen Einkommen mal angeht, umsteuern?
Ja, natürlich. Also ich habe mir die Zahlen für Hamburg gerade angeguckt. Ich glaube, Hamburg ist die Stadt mit den meisten Einkommensreichen, also mit einem ganz, ganz großen Klientel von Wohlhabenden, München und andere Städte ähnlich. Und das sind aber auch die Städte, die in den größten Zuwachs an Altersarmen oder an auch generell an Grundsicherungsempfängerinnen auch jüngeren Alters haben. Da geht die Schere sowas von auseinander. Und natürlich, wir haben eine Vermögenssteuer ja schon mal gehabt, die aus verfassungsrechtlichen Gründen in der Form so nicht mehr akzeptabel war, die man aber reformieren hätte können und die man auch neu einführen könnte. Von diesen Transaktionssteuern, wo es um die Aktientransfers geht, mal ganz zu sehen, warum man da nur 25% Abgeltungssteuer zahlt, weiß ich nicht. Weil meistens sind ja diejenigen, die Aktien haben, auch die Wohlhabenderen, die eigentlich höhere Steuersätze hätten. Und warum gerade Aktien so geringfügig nur im Vergleich besteuert werden, das sind politische Richtungsentscheidungen, die natürlich auch bestimmten Wirtschaftseliten zuarbeiten. Und da müsste man einen Ausgleich schaffen. Genauso wie die Einkommenssteuer, das kann man auch nachrechnen, ist nicht sehr stark aufgefächert. Also man könnte die noch höheren Einkommen auch höher besteuern. Da muss man gar nicht mit einer Vermögenssteuer, da reicht schon die Stellschraube Einkommenssteuer. Aber das ist halt alles leider Gottes politisch für bestimmte Gruppen einfach sehr, sehr unpopulär. Und da blockieren sich die Parteien einfach gegenseitig. Da passiert momentan zu wenig und ich weiß auch nicht, wie man das in den Griff bekommt, ob da noch mehr Leute auf die Straße müssen und gerade die jüngeren Alten, die jetzt dann in Rente gehen, eben die Babyboomer, ich hoffe, dass die vielleicht politisch da nochmal richtig Druck machen. Und die ganz Jungen, wir haben ja jetzt nicht nur Fridays for Future in Bezug auf ökologische Themen, sondern da hört man ab und zu auch, ja, wie geht ihr eigentlich mit unseren Renten um?
Vielen Dank, Frau Götz. Dann wünsche ich Ihnen und uns allen, dass dieses Buch größere Resonanz findet und in der Gesellschaft sich vielleicht was ändert, was die Situation von armen Frauen, aber vielleicht auch armen Männern anbetrifft. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit der Münchner Kulturwissenschaftlerin Irene Götz. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Frau Götz aber noch, die letzte Musik anzusagen, die sie mitgebracht hat.
Ja, das ist der Song Respect von Aretha Franklin von 1967. Ein ungeheuer powervoller Song, der Frauen einfach ein Stück weit auch Mut machen soll. Thank you.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.